Ja, das klang ja jetzt alles relativ positiv bei dem Vortrag gerade eben. Vielleicht an dich, Bettina, die Frage erstmal, vielleicht kannst du was zur Betriebsratstruktur sagen. Bei VW hat man immer das Gefühl, oh, das ist so ein Selbstläufer, ne? Das läuft. Also kannst du vielleicht einmal was aus dem betrieblichen Alltag der Betriebsratarbeit sagen und sagen, ob es nicht vielleicht doch irgendwie noch Baustellen gibt in der Mitbestimmung. Grüne Licht muss leuchten. 1-1. Ja, jetzt ist funktioniert.
Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bei dieser Veranstaltung mitwirken darf und dabei sein kann. Zu Volkswagen vielleicht zu unserer Struktur. So viel, wir sind 41 Betriebsräte, wir sind alle von unserer beruflichen Tätigkeit freigestellt, also über das Betriebsverfassungsgesetz hinaus. Wir haben uns aufgeteilt oder in unserer Arbeitsstruktur so aufgeteilt, dass wir auch in Fachausschüssen arbeiten, den sogenannten Bereichsausschüssen. Das will ich gar nicht so detailliert beschreiben. Ich glaube, dass was aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist, dass wir eigentlich über die Aufgaben aus dem Betriebsverfassungsgesetz hinaus uns auch noch in Themen engagieren, die nicht unmittelbar das reine Mitbestimmungsrecht betreffen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind in Steuerkreisen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Compliance, wo wir mit der Unternehmensseite eben auch gucken, wie wir Beschäftigten Aspekte und Bedürfnisse zum Beispiel zum Thema Klima oder zu Rechtsverhalten analysieren, beschreiben, in Regeln verpacken. Also das sind Themen, die über das eigentliche Mitbestimmungsrecht hinausgehen. Und das finden wir auch ziemlich gut, weil uns das einfach unser Erfahrungsspektrum erweitert und auch Wissensspektrum erweitert und wir in Teilbereichen zumindest auch auf Augenhöhe mit unserem Arbeitgeber verhandeln und Vereinbarungen abschließen. Darüber hinaus haben wir aus meiner Sicht, weil das kam vorhin in dem Vortrag auch gut raus, dass wir bei dem Thema Internationalisierung noch viel, viel Regelungsbedarf haben, dass wir gut organisiert und strukturiert sind im europäischen Konzernbetriebsrat und im Weltkonzernbetriebsrat, dass wir dort zum Beispiel die Charta der Arbeitsbeziehungen für alle Volkswagen-Standorte weltweit beschrieben haben, wo wir auch Rechte für Beschäftigte und Arbeitnehmervertretungen festgeschrieben haben. Das ist vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch ein Alleinstellungsmerkmal, heißt aber nicht, dass das eine einfache Arbeit ist, weil natürlich die unterschiedlichen Nationalitäten und unsere Marken, die dort vertreten sind, natürlich auch immer mit besonderen Anforderungen und Interessen verknüpft sind und das in eine gute Balance zu kriegen, nämlich solidarisch mit allen Standorten zu sein und mit allen Beschäftigten, das ist eine große Herausforderung. Vielleicht das erstmal so kurz vorweg. Du fragst danach, ob es Regelungsbedarfe gibt oder ob die Mitbestimmung bei Volkswagen auf so einem Niveau ist, dass es nicht mehr notwendig ist, Regeln zu treffen. Das ist absolut nicht der Fall. Selbstverständlich haben wir jede Menge Regelungsbedarfe. Das ergibt sich schon alleine aus den unterschiedlichen beschäftigten Bedürfnissen. Ich will das nur mal anhand eines Beispiels kurz nennen, weil wir vielleicht im Laufe der Diskussion noch darauf kommen. Wir haben mal eine Umfrage bei den Beschäftigten gestartet. Achso, wir sind in Hannover knapp 15.000 Beschäftigte. Wir sind hier in Deutschland über 100.000 Beschäftigte bei Volkswagen in Summe. Und Nutzfahrzeuge ist halt eine Konzernmarke oder eine Marke von Volkswagen. Wir haben Beschäftigtenbefragungen gestartet, um herauszufinden, wie wollen Beschäftigte eigentlich ihre Arbeitszeit gestalten. Wollen sie fest nach Regeln weiterarbeiten? Wollen sie mobiles arbeiten? Wollen sie mehr Freiheitsräume für ihre Arbeit haben? Und wir sind dabei, also das Ergebnis war, dass wir wirklich eine geteilte Belegschaft haben, nämlich die einen, die ganz klare Regeln wollen für ihre Arbeitszeiten, verlässliche Regeln mit Beginn und Ende, auch mit Gleitzeit und auch Teilzeitregeln, die sagen, wir brauchen das, um unsere Interessen auch nach Feierabend gut wahren zu können. Deswegen wollen wir eigentlich dieses starre Kostüm haben von Arbeitszeiten. Wir wollen nicht flexibler sein. Wir haben auch die andere Beschäftigtengruppe, die sich vor allen Dingen so im IT-Bereich beschäftigt, aber nicht nur da, sondern ja hauptsächlich in den Angestelltenbereichen, die sagen, Wir wollen freier gestalten können, wir wollen mitentscheiden können, wann wir das Arbeitsergebnis abzuliefern haben, in agilen Gruppen arbeiten, und die sagen, wir wollen eigentlich freier sein. Wir wollen keine Arbeitszeiten, wir wollen selber entscheiden können, wann wir das Ergebnis erbringen, und daraus ist am Ende auch unsere Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten entstanden. Wir haben aber weitaus innerhalb dieser beschäftigten Gruppen ja noch weitere Aspekte. Wir haben gerade jetzt für den eher indirekten Bereich, also Angestelltenbereich, das Thema mobiles Arbeiten vereinbart. Aber wir haben ja, wie man so schön weiß, das Auto wird ja quasi nicht digital von zu Hause ausgebaut, sondern da werden die Hände für gebraucht. Also da ist viel Handarbeit im Spiel, bis so ein Auto entsteht. Und das heißt, wir haben eben auch einen großen Anteil an Produktionsarbeitern, Produktionsbeschäftigten, wo die Frage der Arbeitszeitgestaltung extrem schwierig ist, weil in taktgebundenen Bereichen, wo am Ende des Tages, ich sag mal, über 700 T6 oder Bullis rauskommen müssen, in drei Schichten, die auch einen Anspruch haben und eine Anforderung haben an flexiblere Arbeitszeitmodelle in taktgebundenen Bereichen, das ist für uns zum Beispiel eine ganz, ganz große Herausforderung, das tatsächlich zu realisieren. Das machen wir in Teilprojekten. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Also die Frage kurz und knapp, es gibt jede Menge Regelungsbedarf auch bei uns.
Ja, danke, Bettina. Wir kommen auf jeden Fall zum Thema Arbeitszeit nachher nochmal im ganzen Komplex Digitalisierung, neue Arbeitsformen, weil das da ja auch eine ganz große Rolle spielt. Ja, Jochen Berton, vielleicht kannst du einfach mal was zum öffentlichen Bereich sagen. Also Versicherung ist ja da auch schon ein bisschen spezieller Bereich. Ihr macht ja ganz viel im Bereich Digitalisierung als Personalrat. Vielleicht kannst du einfach eine Einschätzung geben, läuft es denn eigentlich wirklich so gut, auch mit dem Personalvertretungsgesetz? Und wo sind aus deiner Sicht die größten Baustellen?
Ja, das mache ich gern. Vielleicht erstmal zu mir. Ich bin bei einer Versicherung als Personalrat. Wir changieren so ein bisschen. Die Unternehmen sind im Wettbewerb, haben mit öffentlich-rechtlichen Verwaltungsstrukturen überhaupt nichts zu tun, haben aber eine ursächliche öffentlich-rechtliche Verfasstheit, deswegen wählen wir Personalräte. Aber all unsere Wettbewerber haben Betriebsräte und wir bewegen uns in einem Sektor, der auch durch Betriebsratsstrukturen geprägt ist, und unser Tarifvertrag ist bei uns auch. Der Tarifvertrag für die Versicherungsangestellten hat mit dem ÖD überhaupt nichts zu tun, sodass ich einen guten Blick habe auf beide Seiten. Ich mache diesen Job schon fast ein Drittel so lange, wie es das Betriebsverfassungsgesetz gibt. Ich bin ja schon ewig in diesem Unternehmen und die Kollegen waren immer so freundlich, mich wiederzunehmen. Geburtstagsfeier war das hier, und als ich das von Michael angesprochen wurde, komm doch mal vorbei zu der Geburtstagsfeier, dann habe ich gesagt, Mensch, Michael, so richtig Lust zum Feiern, Betriebsverfassungsgesetz angesichts der aus meiner Sicht gravierenden Krise, in der wir uns in dieser Frage der Mitarbeiterinteressenvertretung befinden, fällt mir sehr schwer. Also meine Wahrnehmung ist, dass sich das in den letzten drei Jahrzehnten nochmal dramatisch auch verändert hat, und das Betriebsverfassungsgesetz und insbesondere auch die noch unmittelbar dazugehörende Frage der Tarifgestaltung und der Tarifgestaltung von Arbeitsbedingungen sind nach meinem Empfinden in einer schweren Krise. Also ein Drittel der Beschäftigten kennt überhaupt noch eine betriebliche Interessenvertretung. Ein Viertel der Unternehmen überhaupt noch Betriebsräte. Die DGB-Kollegen können das sicherlich mit konkreteren Zahlen, dann ist der 21% oder 23% völlig wurscht. Ich bin da halt immer ein bisschen drüber unterwegs. Und noch jeder Zweite wird von Flächentarifverträgen erreicht. Mein aktuelles Credo nach dieser Zeit, auch in diesen Entwicklungen dieser 30 Jahre, findet, und das wird zu Recht beschrieben, eine massive Entfremdung zwischen den Tarifvertragsparteien, Gewerkschaft und den Betriebsräten statt. Das ist nicht in so einem Betrieb wie VW. Aber bei mir mit so einem kleinen mittelständischen Betrieb mit 2000 Leuten fängt das schon an. Und in kleineren Betrieben noch, ist die Situation noch mal um Längen schlimmer. Wenn ich heute etwas fordern würde, würde ich sagen, nie im Leben mehr Rechte für Betriebsräte. Bloß nicht. Weil Betriebsräte zum Handlanger werden der Unternehmensinteressen und der Vorstellungen und Geschäftsführung. Die betriebliche Realität ist stärker als die der Gegenwehr und der Gestaltung im Sinne der Beschäftigten. Und das wird deswegen so gravierend, weil wir verlieren, dass die Tarifvertragsebene sozusagen die wesentlichen Arbeitsbedingungen, Entgelt und Zeit aus dem Wettbewerb nimmt. Das ist nicht mehr. Und deswegen kommt dieser Patenschaft oder Partnerschaft innerhalb der Betriebe, die manchmal nicht zum Wohle der Beschäftigten ist, sage ich ganz klar, so eine zentrale Bedeutung zu. Und ich würde heute sagen, Betriebsverfassungsgesetz 100 Jahre für mich kein Grund zum Feiern, sondern ein Weg, da ganz kritisch drauf zu gucken, was wir gerade für Strukturkrisen haben. So viel erstmal so zum Anfang. Kann ich nur gerne noch ein paar Themen nochmal stärker
an. Ich habe ein paar schöne Themen dabei, die wir nachher auch nochmal in die politische Runde eintragen können. Also Thema Tarif wird uns heute, glaube ich, heute auch noch ein bisschen begleiten. Ja, Kerstin, das war ja jetzt nur doch, also du hast einen kritischen Blick genannt, ja, ich will es jetzt auch nicht negativ nennen, einen kritischen Blick auf die Mitbestimmung gegeben. Siehst, hast du auch so eine eher negative Einschätzung oder ist es bei der Telekom so auf DuPa und auch als Konzern Betriebsratsrätin, das Thema Konzernbetriebsrat kam vorhin auch schon auf, alles kein Problem?
Wir haben unsere Herausforderungen. Bei uns ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir haben für uns entschieden, als Konzernbetriebsrat, dass wir das anpacken. Wir haben dazu eine Strategie aufgelegt, in enger Abstimmung mit unserem Fachbereich 9, mit der Verdi. Und die leben wir auch. Das ist unser roter Faden, der im Prinzip beschreibt, wie genau wir Interessenvertretung für Mitarbeiter auf der Konzernebene machen wollen. Auf die beschränke ich mich jetzt in diesem Part jetzt einfach mal. Und wo ganz klar wir auch aufzeigen können, an welchen Stellen wir mit welchen Maßnahmen welche unserer Ziele bedienen. Ich nenne mal ein Thema, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat. Das war das Einführen agiler Arbeitsformen im Konzern. Dazu haben wir Leitplanken in Form eines Manifests formuliert. Jetzt mag es ein bisschen der Komik geschuldet sein, dass ausgerechnet ich, K. Marx, das verhandelt habe. Aber auch das kann man natürlich verwenden. Das nämlich, im Konzerninneren dann schon sorgt das für Aufmerksamkeit, dann nutzen wir das auch. Wir hatten das Thema dann, das ist für die deutschen Beschäftigten abgeschlossen worden. Gibt Orientierung für alle Gesamtbetriebsräte und Betriebsräte, wo wir beispielsweise ganz klar formuliert haben, dass die Arbeitsbedingungen gleich bleiben, dass jeder weiß, wer seine Führungskraft ist und zu welchem Standort er fahren muss. So. Das sind ja so elementare Grundbedürfnisse, die Beschäftigten wissen müssen, das haben wir formuliert. Das lebt jetzt seit einem Jahr. Wir werden jetzt im Frühjahr das erste Review machen. Da sind wir in der Vorbereitung. Auch daraus entstehen wieder Themen, wo wir uns fragen werden, welche Hilfe kann aus der Konzernsicht gegeben werden, um die Probleme der Beschäftigten, die damit täglich zu tun haben, lösen zu können. Das war eines der großen Themen, die wir im letzten Jahr hatten. Immer unter dem Aspekt, das zahlt darauf ein, dass wir unsere Belegschaft zukunftsfähig halten und auch die Beschäftigungssicherung dabei nicht aus dem Auge verlieren. Und der zweite Aspekt, das Top-Thema für dieses Jahr, ich nenne mal eins von mehreren, wir wollen auch genau in dem Geiste Leitplanken verhandeln zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Konzern. Jetzt hatte ich eben sehr aufmerksam bei dem KBR zugehört, dass mein Vorstand nicht auf die Idee kommt, uns ins Ausland zu verlegen, weil ich sage mal, auch das sind ja Szenarien, über die man mal nachdenken muss und die man sich angucken muss und die auch nicht unwahrscheinlich sind. Wir hatten beim agilen Manifest dann ganz klar für die deutsche Belegschaft und dann kam irgendwann ein Praktiker aus dem Konzern und hat gesagt, Mensch, das können wir doch nicht machen. Ja, haben wir gesagt, dann machen wir es halt einfach für alle und dann halten sich jetzt auch alle dran. Also das ist da im Moment die Sachlage. Das hat aber damit zu tun, dass der Arbeitgeber ein sehr, sehr hohes Interesse dran hat, mit diesen Arbeitsformen halt mehr Profit zu machen.
Ein Thema, was jetzt nochmal aufkam, da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Wir haben ja schon gesagt, Betriebsverfassungsgesetz von 1972, 2001 novelliert. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sehr sich die Arbeitswelt verändert hat in den letzten Jahren, muss man sich ja schon fragen, ist das Betriebsverfassungsgesetz denn eigentlich noch zeitgemäß? Also es haben sich Arbeitsprozesse verändert, es haben sich Arbeitsinhalte verändert in den Betrieben. Also reicht das, was im Betriebsverfassungsgesetz steht, eigentlich noch aus, um gerade im Bereich Digitalisierung da noch Schritt zu halten?
Bettina, du vielleicht zuerst. Wir erleben ja gerade in der Automobilindustrie einen riesigen Transformationsprozess, einfach durch Automatisierung, durch Digitalisierung. Und wir wissen, dass wir in den nächsten 8-9 Jahren auf gar keinen Fall mehr die Belegschaftsstärke haben, die wir jetzt haben. Und wir haben das auch über eine Standortvereinbarung, erstmal über einen Tarifvertrag, Beschäftigungssicherung, der uns die Beschäftigung bis 2029 sichert. Also es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben bis ja, fast zum Ende dieses Jahrzehnts. Aber dahinter steht auch eine Personalabbaukurve. Das muss man ganz klar sehen. Wir machen das so, das heißt ja immer so schön sozialverträglich, niemand wird betriebsbedingt gekündigt, aber wir werden die Belegschaft um fast ein Drittel bis zu diesem Jahr reduzieren. Das heißt, von den jetzt 14.000, 15.000 sind wir dann irgendwas knapp über 10.000 und wir nutzen das Instrument der Altersteilzeit. Wir haben einen Tarifvertrag dazu, wir haben Vereinbarungen dazu, dass Kolleginnen und Kollegen zwischen 2 und 7 Jahren Altersteilzeit machen können. Und diese Personalabbaukurve ist auch quasi dann in dieser Standortvereinbarung unterstellt. Das, was ich finde, was das Betriebsverfassung, und da vielleicht jetzt auch nochmal, auch wenn wir vieles regeln können bei uns, nichtsdestotrotz ist die Frage ja des Reaktions- und Weisungsrechts des Arbeitgebers auf der Volkswagen nicht irgendwie irgendwas, sondern das findet ja auch tagtäglich statt. Und was wir machen müssen, aus meiner Sicht jedenfalls, ist die Frage, das Initiativrecht für Betriebsräte bei dem Thema Weiterbildung und Qualifizierung viel, viel stärker auszubauen. Das heißt, der Arbeitgeber entscheidet ja immer noch, wie viel Geld wird quasi für alle möglichen Qualifizierungsmaßnahmen angefasst, für Weiterbildung. Und da ein stärkeres Recht darauf zu haben, nicht nur zu fragen, wenn der Arbeitgeber bereit ist, Weiterbildung zu finanzieren, sondern dass wir auch ein Initiativrecht bekommen, um tatsächlich Qualifizierungsmaßnahmen von arbeitsplatzbedrohten Kolleginnen und Kollegen einzufordern. Und da haben wir was ganz Interessantes gemacht in der Standortvereinbarung. Das ist auch einmalig gewesen. Wir haben einen sogenannten Transformationsfonds festgelegt. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, mit uns in dieser Vereinbarung 21 Millionen Euro festzulegen, vom Jahr 22 an bis 28, 29 sind 21 Millionen stehen zur Verfügung, um zum Beispiel Umqualifizierungen, Start-ups in Unternehmen, neue Projekte zu initiieren, wo der Arbeitgeber auch gar nicht alleine entscheiden kann, wie der Fonds verwaltet und ausgegeben wird, sondern wir entscheiden über die Kriterien dieses Fonds mit und das ist auch quasi in unserem Controlling, das kann er nicht allein, eigenständig machen. Aber ich will das auch deutlich machen. Wir werden in unserem, gerade das Thema Qualifizierung, Weiterbildung, das ist ein Riesenthema bei uns. Im Karosseriebau bei uns, wo jetzt noch aktuell 1200 Menschen arbeiten, wird sich in den nächsten Jahren die Belegschaft halbieren. Wir werden wahrscheinlich irgendwann bei 600-700 Leuten noch landen, die so eine Karosse zusammen, weil es gibt dann keine Menschen mehr, die Karossen zusammenbauen, sondern das machen Roboter. Und wenn man sich das in so einem Industrieunternehmen anguckt, wie Mensch-Roboter-Kooperationen funktionieren, dann siehst du ganz schnell, wie sich da im Prinzip alles wegbewegt von tatsächlicher Arbeit. Das wird übernommen von Robbys. Fahrerlose Transportsysteme. Wir werden innerhalb der Logistik nicht mehr Fahrer haben und ausbilden, die zum Beispiel irgendwelche kleinen Wägelchen fahren und Material an die Montagelinien bringen, sondern das machen die von sich aus. Also das wird gesteuert, es gibt keine Fahrer mehr in diesem Transportsystem, sondern das wird alles digital gesteuert und es wird dann noch über Anlagenführer natürlich auch begleitet, aber es wird dann keine Menschen mehr in diesem Sinne geben. Automatisch fahren Materialien an die Montagelinie, werden von Robotern in portionsgerechte Kisten gepackt, wo dann quasi dann in der Montage, das ist noch relativ eine Arbeit, die noch sehr menschenintensiv ist. Da ist die Automatisierung noch nicht so weit fortgeschritten, aber auch nur eine Frage der Zeit. So, und was machen wir jetzt mit den vielen Menschen? Wir müssen gucken, ein Teil davon, da sind wir in Projekten, die wir umqualifizieren zu sogenannten Produktionsprogrammierern, dass sie selber Programmiertätigkeiten übernehmen können, weil wir haben ein Manko an IT-Spezialisten perspektivisch, der Markt ist lehrbefähigt und unser Ziel als Betriebsräte ist es, dass wir gucken, wie viel Qualifikation, wie viel Kompetenz haben wir eigentlich in unserem Betrieb, weil wir wissen das oft doch gar nicht von den Beschäftigten, was sie denn noch alles können. Wir haben jetzt ermittelt, dass wir da Leute haben, die programmieren in ihrer Freizeit. Die sind wirklich IT-Spezialisten, wenn man so will, und die werden jetzt aber speziell umgeschult zu sogenannten Produktionsprogrammierern. Und das ist aber sind immer nur erste Schritte, das muss aber weiterentwickelt werden. Und wenn es natürlich dann darum geht, du kannst nicht jeden zum IT-Spezialisten entwickeln. Du musst einfach gucken, was wir arbeiten, welche Projekte gibt es noch darüber hinaus, die vielleicht nicht direkt mit dieser Wertschöpfungskette in Verbindung gebracht werden können, aber wo wir innovativ arbeiten. Ich sage da mal als Nutzen, dann bin ich ungefähr fertig, ein Beispiel. Wir haben ja über den Tarifvertrag, das ist im Prinzip auch etwas, was sich die Tarifvertragsparteien, wie ich finde, unbedingt aneignen sollen. Die Frage von Verteilung von Gewinnen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie wir auch Arbeit generieren können für die quasi die Menschen, die dann die vorhandene Arbeit auch noch gut verteilen können. Da haben wir einen sogenannten Innovationsfonds, tarifvertraglich festgelegt. Das sind jährlich 20 Millionen Euro. Einmal entlang der Wertschöpfungskette 20 Millionen Euro und Projekte, die eben eher in innovative Bereiche reingehen, auch nochmal 20 Millionen. Und unsere Belegschaft und unser Betriebsrat ist da sehr aktiv. Die versuchen nämlich Mobilitätskonzepte zu entwickeln, wie wir zum Beispiel jetzt entwickelt haben ein sogenanntes E-Bike, ein Lastenbike, wo wir quasi versuchen, wenn sich im innerstädtischen Lieferverkehr das so darstellt, dass gar nicht mehr die Autos in der Innenstadt zu fahren können, E-Mobilität, Räder zu entwickeln, wo Lasten getragen werden. Das sind ganz innovative Ansätze, die wir da fahren, aber da sind wir völlig hinterher, weil wir es auch nicht den Arbeitgebern überlassen wollen, dass die entscheiden, wie nachher so ein Innovationsfonds tatsächlich umgewandelt wird in Arbeit, in gute Ideen. Und wir haben schwer genug mit unseren Arbeitgebern so etwas dann, wenn es entwickelt ist, in eine Serienproduktion zu bringen, weil da sagen sie immer, geht nicht, passt nicht, zu teuer und so weiter und so weiter. Also es gibt total coole Ansätze, weil wirklich unsere Beschäftigten, das sind richtig tolle Leute, die super Ideen entwickeln, und das ist für mich nämlich auch Demokratie und Mitbestimmung, dass wir den Menschen ein Wort geben, über die Betriebsräte, aber über die Betriebsräte hinaus. Die wissen in der Regel mehr, was in ihren Bereichen abgeht, als irgendein Führungskraft oder so.
China, ja, bei VW passiert also schon relativ viel, also Transformationsfonds und Transformationsprozessbegleitung klingt ja schon relativ konkret mit deinen Beispielen. Gibt es so konkrete Beispiele auch aus dem Versicherungsbereich? Und was mich vor allen Dingen interessieren würde, Jochen, du hast ja vorhin so ein bisschen gesagt, nicht noch mehr Rechte an die Betriebsräte, alles, was besser ist, über Tarif zu regeln. Und gerade in dem Bereich Veränderung der Arbeitswelt, Digitalisierung, stellt sich ja schon immer die Frage, kann man das über Tarif regeln und welche Rolle spielen dann die Betriebs- und Personalräte in dem Themenfeld?
Vielleicht erstmal ist das so, wenn man aus so einem Unternehmen kommt, was so als kleinerer Wettbewerber sich in so einer großen Branche dann bewegen muss und diesen Wirtschaftlichkeitsinteressen dann auch geschuldet, guck mal, natürlich völlig neidvoll in so einem Großbetrieb, mit so einer Organisation, so einer Gewerkschaft auch im Hintergrund, die sozusagen dann auch Dinge durchsetzen. Also wir sind einer der vorbildlichen organisierten Betriebe in der Versicherungsbranche und haben unter 10%. Ja, das dürfte noch weit mehr Branchen so gehen. Ich will mal auf zwei Sachen, das ist ja, wir haben eine Unternehmensverfassung, öffentlich-rechtlich sagte ich gerade, die gibt uns einen kleinen Vorteil. Ja? Wir sind sozusagen nicht von den kapitalgetriebenen Gesellschaften in dem Zwang, sozusagen unsere Kapitaleigner, die es bei uns nicht gibt, sozusagen mit irgendwelchen Gewinnen zu bedienen. Dadurch haben wir betrieblich etwas mehr Luft zum Gestalten. Aber mal ehrlich, die Luft ist ganz, ganz dünn. Ja? So, wenn Dinge nicht im Wettbewerb einheitlich für die Versicherungsbranche geregelt sind, nicht Qualifizierung für alle Kollegen, auch die, die nächstes Jahr vielleicht nicht mehr gebraucht werden, tarifvertraglich geregelt ist, ja? Warum soll unser Arbeitgeber das denn machen? Und das ist sozusagen die einfache Gleichung, dass wir wirklich sagen, auch was für euch in der Automobilindustrie, diese ganze Frage der Transformation, Nachhaltigkeit, Umbau der ganzen Industrie, das ist für uns möglicherweise diese Entwicklung zur Digitalisierung, die auch ganz viele Arbeitsplätze auf sich möglicherweise bedroht. Und auch da sage ich ganz klar, Betriebs- und Personalräte sind in der Prozessinnovation gut. Wenn wir hier eine Abteilung ändern, da einen Namen ändern, da 5 Leute umsetzen, da mal 10, kriegen wir betrieblich alles gut geregelt. Dafür ist diese betriebliche Sozialpartnerschaft prima. Für solche Strukturumbrüche, wie wir sie vor uns haben, das geht nur mit Sozialpartnern auf Tarifebene. Das geht nicht anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Oder wir werden das so auf Lasten und auf den Rücken der Kollegen austragen, diese Strukturumbrüche, dass wir da eine gesellschaftliche Auseinandersetzung kriegen, die macht mir Angst und Bange. Und vielleicht noch mal eine Sache, da war die Bettina noch blutjunge HBV-Sekretärin, da war ich auch schon in der Gewerkschaft aktiv und hatte auch schon diesen Job als Personalrat. Da war das noch so, da waren Betriebs- und Personalräte auf die Unterstützung einer qualifizierten Gewerkschaft angewiesen. Bei dem Thema Qualifikation, da ging keiner zu POKO oder IFB, da hatten die Gewerkschaftsseminare waren sozusagen fast Monopolstellung. Bei der Frage der juristischen Beratung bin ich zu meinen Gewerkschaftssekretären gegangen. Heute gehe ich zu Achim, ja, aber der Gelegenheit. Nicht nur das Betriebsverfassungsgesetz feiert Geburtstag, sondern Achim ist halb so alt. Du hast Geburtstag. Ja. Also, ich wollte es nur sagen, also wir haben noch eine Situation, dass die Betriebs- und Personalräte heute dieses Kopplungsgeschäft, was ich noch kenne vor 30 Jahren, wo wir denn versucht haben, in den Dienstleistungsbereich mit HBV auch hineinzugehen, dass es da so ein Geben und Nehmen gab. Die Gewerkschaft stellte was zur Verfügung, was die Betriebsräte brauchten. Und die Betriebsräte schafften der Gewerkschaft den Zugang in den Betrieb. Und waren sozusagen Sprachrohr und versuchten, diese Ideen auch zu verbreiten. Dieses Kopplungsgeschäft, das ist in den letzten Jahren uns völlig abhanden gekommen. Warum soll ein Personalrat noch für seine Gewerkschaft, seinen Betrieb was machen? Ich mache das aus Überzeugung. Bei meinen Kollegen, die jetzt nach der nächsten Wahl nachkommen, sind vielleicht auch ein paar dabei. Aber das ist uns abhanden gekommen. Und es war doch nicht umsonst so, dass bei den vor 100 Jahren, hier sind Historiker ja genug, die das noch besser belegen können, vor 100 Jahren es auch einen ganz latenten Streit gab über diese Frage der Betriebsverfassung. Reduziere ich das auf den Betrieb oder sind es nicht eigentlich Räte und Arbeiterräte und Strukturen, die überbetrieblich eher Politik gestalten müssen? Darüber gab es heftigen Streit. Das darf man noch nicht vergessen. Und mein Gefühl ist, zu Recht, wenn ich die heutige Situation angucke. Okay, das...
Mit dir, Kerstin, nochmal anknüpfen. Du hast ja vorhin tatsächlich über das Verhältnis zu Verdi ja gelobt. Also das scheint es auch unterschiedliche Perspektiven auszubilden. Welches Verhältnis haben die Betriebs- und Personalräte zur Gewerkschaft? Du hattest vorhin angesprochen, eure Strategie zur agilen Arbeitsform. Und wenn wir jetzt so ein bisschen im Bereich Digitalisierung sind, fände ich gut, wenn du dazu nochmal sagst, was ihr da konkret, was diese Strategie ausmacht. Und vielleicht auch dieser Bereich Qualifizierung und Fortbildung haben wir jetzt schon angesprochen. Wie macht ihr das in dem Bereich? Also kümmert sich der Betrieb dann selber drum, zahlt der Arbeitgeber, habt ihr da gewerkschaftliche Weiterbildung? Wie funktioniert das?
Also das Manifest zur agilen Arbeit ist ein Output unserer Strategie unter der Überschrift Arbeitsplätze zukunftsfähig gestalten und auch die Belegschaft zukunftsfähig zu halten. Ich möchte aber noch eine Ergänzung oder vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf das Thema von Jochen bringen. Wir haben auch in unserer Strategie verankert und das nimmt sehr, sehr viel Zeit auch für diejenigen ein, die sich damit ernsthaft befassen. Wir sagen auch, wir müssen die Betriebsräte zukunftsfähig machen. Das heißt nämlich auch die mit den Arbeitsweisen etc. pp., also wenn ich mir so die Altersstruktur angucke, dann ist die sehr unterschiedlich bei uns im Konzern. Wir haben etliche Gesellschaften für die einzelnen Bereiche, wo auch sich der Altersdurchschnitt sehr unterscheidet. Wir müssen aber versuchen, und das ist zumindest unser Anspruch, allen das Angebot zu machen, in der Hoffnung, dass es auch annehmen. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Bei mir ist das manchmal auch so, gebe ich auch offen zu. Aber am Ende, wenn ich durch so eine Qualifizierung gegangen bin, habe ich was davon und kann auch den Themen dann anders begegnen, weil ich einfach ein paar mehr Aspekte habe. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Ich muss ja auch noch ein bisschen mehr als 4 Jahre arbeiten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich lasse das mal als These im Raum stehen. Aber wir müssen es einfach tun und anpacken. So, ich kenne auch noch die Zeiten, wo ich bei meinem Gewerkschaftssekretär angerufen habe, der hat mich beraten und dann lief das. Die sind aber lange vorbei und da sage ich einfach, dann muss man das Heft in die Hand nehmen, sich überlegen, welche Konzepte da passend sind, mit wem ich das machen will. Und wir haben als Konzernbetriebsrat auch ganz bewusst, auch als Signal an Arbeitgebervertreter und Belegschaft gesagt, das ist eine abgestimmte Strategie zwischen dem Konzernbetriebsrat und der Verdi. Also ganz klar und deutlich auch dieses Bekenntnis. So, jetzt war ja deine Frage, wie machen wir, wie bereiten wir uns auf die Digitalisierung vor? Wir haben vielleicht nochmal so vorab, also jeder kennt diesen grauen Kasten an der Straße, wo manchmal einer davor sitzt und früher was zusammengeschaltet hat. Das sind auch Arbeitsplätze, die alle nach und nach weggefallen sind. So, und wir haben ein Bestreben der Arbeitgeberseite in den sogenannten Wissensbereichen, also Softwareentwicklung, Architekten, Softwarearchitekten etc., die ein hohes Interesse von der Arbeitgeberseite dabei ist, die auch auf Ballhöhe zu halten. Das heißt, die müssen qualifiziert werden, weil spätestens nach 2 Jahren sind sie sonst raus aus dem Geschäft. Wir haben aber als Konzernbetriebsrat klar formuliert, ja, das ist in Ordnung. Wir wollen das aber auch für die operativen Bereiche, die sogenannten operativen Bereiche. Also wenn man die Hotline anruft etc. Davon war der Arbeitgeber nicht überzeugt. Da treiben wir ihn aber, weil wir sagen, genau das gefährdet in Zukunft ganz, ganz viele Arbeitsplätze, wenn der Kunde selber mehr macht, wenn das Roboter machen. Ich glaube, die Telekom ist eine mit den größten Botsfarmen in Europa. Also nicht zu unterschätzen. Dass auch genau die Leute, die jetzt in den operativen, in den sogenannten operativen Bereichen arbeiten und das Geld reinbringen, muss man auch mal so offen sagen, wie es ist, dass die auch eine Perspektive haben sollen und müssen. Dafür haben wir verschiedene Instrumente. Ich sage mal als Stichwort, unser Hauptaugenmerk als Konzernbetriebsrat liegt darauf, dass in den Gesellschaften strategische und qualifizierte Personalplanung gemacht wird. Ein sehr, sehr mühsames Geschäft, aber das lohnt sich am Ende. Das muss man anfangen.
Ja, ich finde, was Kerstin gerade gesagt hat, einfach extrem wichtig. Also die Frage, wie wir den Arbeitgeber dazu bringen können, auch gerade bei einer qualitativen und auch quantitativen Personalplanung mit einzusteigen. Das erleben wir tatsächlich auch. Weil es ist ja unheimlich beliebt, auch bei Volkswagen, das ist überhaupt gar keine Frage, dass an der einen oder anderen Stelle Personal auch abgebaut wird. Wir haben Regeln, Mechanismen, wir prüfen auch. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder das Interesse, dass die Abteilungsleitungen und die Personalleitungen sagen, naja, also wir können doch auch Arbeiten an Agenturen vergeben als Beispiel. Ja, und das heißt, eigentlich ist die Arbeit bei uns notwendig, aber wir haben nicht mehr das Personal dafür zur Verfügung, die Arbeit dann auch tatsächlich noch machen können. Und dann ist der Schritt natürlich ziemlich schnell zu sagen, wir holen uns das quasi von extern rein und beauftragen eben auch andere Unternehmen damit oder Beratungen oder wie auch immer, die dann diese Aufgabe übernehmen. Es fängt eigentlich schon viel früher an aus meiner Sicht, wo Betriebsräte auch wirklich gucken müssen, wie sie einen Fuß in die Tür kriegen. Weil ich manchmal glaube, dass Betriebsräte, vielleicht auch Personalräte, manchmal unter ihren rechtlichen Möglichkeiten arbeiten und bleiben. Und das ist eigentlich, mir hat mein Kollege gesagt, wenn wir wenigstens schon so weit wären, dass wir die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes nutzen würden, dann wären wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr ernstzunehmender Aspekt für Betriebsrat und Personalratsarbeit. Aber ich möchte sagen, die schreien bei uns immer nach, wir haben zu wenig IT-Personal, wir brauchen unbedingt Expertise, wir brauchen unbedingt Leute aus dem IT-Bereich, wir kriegen die nicht. Ne? Aber wenn wir mit denen darüber diskutieren, dass wir Ausbildungsplätze, Ausbildungsberufe in dem Bereich stärken wollen, das dauert doch viel zu lange, bis die mit ihrer Ausbildung fertig sind. Das ist ja in 3 oder 4 Jahren, dann ist ja quasi schon das ganze Know-how wieder weg, da brauchen wir schon wieder Neues. Also wir müssen die wirklich zu zwingen. Und Personalentwicklung und Personalplanung hat immer was mit dem vorhandenen Personal zu tun. Und nicht, was ich mir von außen rein einkaufe. Und da sind hier wirklich ziemlich, aus meiner Sicht, immer nur so, die haben immer so ein Kurzspringen drauf. Die haben oftmals, was man ja eigentlich von Vorständen erwarten sollte, eine strategische Planung im Kopf.
Und ich sage mal immer, da sind die teilweise weit von entfernt, weil sie immer nur Kurzfrist Erfolgsziele im Kopf haben und im Auge haben, aber nicht darüber nachdenken, welche Wirksamkeit und welche Folgeabschätzung bestimmte Maßnahmen unternehmerischer Art haben. Davon sind die teilweise sehr, sehr weit entfernt. Und zur Betriebsrätequalifizierung, das sage ich auch. Also ich bin Betriebsratsvorsitzende, hat Lea gerade gesagt. Und ganz ehrlich, und ich bin von klein auf, Gewerkschafterin, mit 15 in die IG Metall eingetreten, ich war hauptamtlich bei der HBV, meine ganze Biografie treibt dieses Thema. Aber eins ist mir klar, und das müssen wir intern durchsetzen, im Vorrang haben bei uns immer die Gewerkschaftsseminare. Die IG Metall-Seminare, wenn die inhaltlich die Themen anbieten, sorgen wir dafür, dass die Betriebsräte auch erstmal diese Seminare der IG Metall besuchen. Und dann gucken wir uns spezifische Seminare vielleicht an, die nicht im Angebot sind. Und da kann man auch übrigens auch lernen, weil das ja auch immer Netzwerken bedeutet. Aber hier so diese Kracher-Bildungsinstitute, die wie Pilze aus der Erde geschossen sind und Kohle machen mit uns Betriebsräten, da müssen wir ein Auge drauf haben. Und das können nur wir selber.
Ob ich glaube, dass die Möglichkeiten des Betriebsverfassungsgesetzes für das, was auf uns zukommt, ausreichen. Im Moment leben wir das so, dass wir da sehr kreativ vorgehen. Ich glaube, das muss man auch einfach, um bestimmte Dinge regeln zu können. Wir überlegen auch sehr genau, wie wir das strategisch machen. Also was sind denn die Schmerzpunkte der anderen Seite? Das kennt ihr aber alle. Ich wünsche mir eine Renovierung des Betriebsverfassungsgesetzes. Es steht schon viel drin, man kann schon viel machen, aber da ist wirklich noch Luft nach oben, so wie es in dem Vortrag eben auch angeklungen ist. Und zwar, was andere Arbeitsweisen angeht, aber auch was Internationalisierung angeht. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, heißt Deutsche Telekom, das ist auch korrekt so. Aber wir haben letztes Jahr das erste Mal genauso viele Beschäftigte weltweit wie in Deutschland. Also es sind bei ca. 100.000.
Ja, du wolltest noch dazu. Ja, ich will das nochmal, das ist ja ein bisschen kritisch. Ja. Also wir drei würden hier vorne nicht sitzen, wenn diese Entwicklung, wie ich sie gerade mal so aufgezeigt habe, wie ich sie erkenne in der Tendenz, schon zu Ende wäre. Ja. Und insofern ist das Gäste, was ihr bei der Telekom macht, ich gucke da auch mal gerne hin. Ich mache so geile Dienstvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen. Ja, das ist unglaublich wertvoll. Ja.
Dann wirst du eingeladen.
Und es gibt ja auch Erfolge. Das ist überhaupt nicht gar keine Frage. Und wir haben ja auch ganz starke Betriebsräte, die sich auch durchsetzen und sich neu gründen und etablieren. Die Tendenz ist aber leider so, dass wir in Summe nicht mehr werden. Und dass es erstmal darum ginge, erstmal dafür zu sorgen, dass nicht ein Drittel der Beschäftigten Betriebs- und Personalräte haben, sondern 80% oder 90%. Das wäre erstmal die Auflage. Ja. Also ich habe einen Arbeitsauftrag gekriegt hier von der Bundestagsabgeordneten, die sagte, guck mal rein, wir haben als Grüne hier einen geilen Antrag geschrieben zur Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes über diese Frage Digitalisierung, was da alles rein muss. Geile Sache, könnt ihr alle nachlesen, da stehen viele gute Sachen drin. Der hat auch schon gesagt, die hat auch schon einen Artikel dazu gelesen, was man jetzt alles machen müsste. Also das war der Werbeblock, da kann man auch sagen, Weiterentwicklung tut auch Not, gar keine Frage. Aber man muss erkennen, das ist meine Wahrnehmung, dass wir eher schon nochmal an Grundsätzen nochmal ran müssen. Und einmal kann so eins, wir haben bei uns leidenschaftlich, der Kollege aus dem Betrieb ist dafür da, leidenschaftlich für den Erhalt von Ausbildungsplätzen gekämpft, wie die Willen, haben dann durchgesetzt, dass die Abbauszenarien aufgrund der erwarteten Personalzahlen war man dabei und sagte, komm, wir brauchen nicht mehr so viele Auszubildende. Einige unserer namhaften Wettbewerber, Betriebe mit Zehntausenden von Beschäftigten haben jahrelang überhaupt nicht mehr ausgebildet. Eine Katastrophe. Wir nehmen die gesellschaftliche Verantwortung überhaupt nicht wahr. Na klar ist uns das in unseren Strukturen noch gelungen, das abzufedern, weniger. Und wir sind heute alle dankbar, dass wir vor 3 Jahren die Zahlen nach oben korrigiert haben, was wir heute brauchen. So, aber Fakt ist, dass das in den wenigsten Betrieben noch gelingt, sowas durchzusetzen. Ja, dass es immer mehr Betriebe gibt, wo die Betriebsräte dann durchaus auch in Kenntnis der Planung sogar diese Wege mitgehen. Das ist doch eher der Skandal. Und zu der Frage Einschätzung und Entwicklung, auch nochmal so etwas, auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten was verändert durch die Akademisierung. Ja. Auszubildende, die wir bei uns bekommen haben, haben immer gelernt, es gibt eine JAV, es gibt einen Personalrat, schon in dieser wichtigen Phase des Erwachsenwerdens, ja, sag ich mal so, wenn die nach der Schule kamen, haben die im Betrieb, haben das gelernt. Diese Studis, ne, die mit ihren abgeschlossenen, Jurastudium, Entschuldigung, aber mit abgeschlossenen Studium bei uns, auch ganz viele, ja, wenn wir bei uns in die Betriebe kommen, ja, was haben die denn von betrieblicher Sozialpartnerschaft in der Universität oder in der Schule gelernt? Vielleicht eine Doppelstunde bei Werte und Normen und dann im Alltag, wo sozusagen wichtiger war, in die WhatsApp-Gruppe des jeweils anderen Geschlechts zu kommen. Ja? So, da haben wir doch mal. Also, da haben wir, kommt doch mit null Ahnung von den Universitäten über betriebliche Mitbestimmung. Und da haben wir eine massive Verschiebung. Wir kommen doch mit ganz anderen Ausbildungen in den Betrieben. Auch das kann ein Grund sein, warum es Gewerkschaften so schwer fällt.
Ja, danke Jochen.
Das ist so, das ist ja jetzt eine Feststellung. Die Frage ist ja, was machen wir denn jetzt damit und daraus? Also da haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir an die Hochschulen müssen, und zwar als Betriebsräte, als Gewerkschaften, wieder an die Hochschulen zu gehen. Und da muss man halt gucken, mit welchen man wo kooperieren kann, um das auch wieder lebendig zu machen. Also ich komme aus einer Zeit, man mag es zwar kaum glauben, aber da sind wir noch in die Schulen gegangen und haben auch die Azubis ordentlich begrüßt, etc. So, und die müssen einfach mal, man muss denen zeigen, dass es das gibt und dass sie was davon haben, nämlich wenn viele gemeinsam an der gleichen Sache arbeiten. Das Problem ist allerdings, ich habe zwei Söhne, die sind Anfang 20, da glaube ich zu wissen, über was ich da manchmal rede. Wir haben denen aber auch beigebracht, dass sie ihre eigenen Interessen schon ganz gut vertreten können. Wir haben verlernt, ihnen zu sagen, was man mehr davon hat, wenn man es zusammen macht. Ich glaube, das ist nochmal so ein Kritikpunkt, wo wir dran arbeiten sollten.
Ich finde einfach, dass es wir haben ja wirklich das Glück, dass wir in einer Demokratie leben. Und das, was im Betrieb stattfindet, das ist ein Teilaspekt von Demokratie. Es geht wirklich um einen Meinungs- und Willensbildungsprozess innerhalb von Belegschaften. Zu gucken, was passiert eigentlich, was ist die Diskussion, wofür stehen die. Also es ist eben oft mal eine schwierige Aufgabe, aber keine unlösbare. Und einfach zu gucken, warum organisieren sich Menschen. Wir sind bei Volkswagen bei den 15.000 Leuten mit 98% in der IG Metall organisiert. Das ist klar. Das ist aber die Basis. Das ist die Basis für Tarifverträge, für gute Tarifverträge. Das ist die Basis für eine gute Interessenvertretungsarbeit im Betrieb. Und ganz ehrlich, als ich noch nicht Betriebsratsvorsitzende war, und ich zuständig war zum Beispiel für den Vertrieb, fürs Personalwesen, für Finanz und so weiter, und Neueinstellungen stattgefunden haben. Das war ja nicht so, dass ich gesagt, diese Zustimmung, die vom Arbeitgeber eingeholt werden musste für eine Einstellung, die habe ich natürlich dafür genutzt, sofort in ein persönliches Gespräch mit den Beschäftigten einzusteigen. Ich habe die konfrontiert mit der Frage, warum sind wir denn hier so stark? Und warum der oder diejenige glaubt, dass sie hier so coole Arbeitsbedingungen und Entgeltbedingungen vorfindet, woher das wohl kommt. Ich habe mich richtig mit denen auseinandergesetzt und ich habe die nicht gezwungen. Ich habe nicht gesagt, das ist ja dann auch oft so, dass die dann sagen, ja, bei VW stimmen die deine Einstellung nicht zu, wenn der nicht in die Metall eintritt. Ne? Nein, Quatsch. Also dann, das mag in Einzelfällen vielleicht passiert sein, aber vom Grundsatz her geht es mir um eine die Qualifikation mitbringt, passt auf den Job und ich Gespräche geführt habe mit denen, die bei den Auswahlprozessen dabei war, habe ich erstmal nicht den Anspruch gehabt, den oder die sofort zu fast 70% habe ich die Leute sofort beim ersten Gespräch in die IG Metall eingebracht, aber es gibt auch Nachzügler und die müssen es auch spüren. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich habe die nicht vom Haken gelassen. Und wenn die mir dann kamen, so Argumente, wieso, ich bin doch schon in der SPD. Also, was ich nur sagen will, Organisationsarbeit, also Leute wirklich in der Verdi oder bei der IG Metall, in der IG Metall zu organisieren, das ist auch manchmal wirklich, man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Also da ist wirklich die Frage, was machen wir selber und organisieren wir uns das selber, dass es wichtig für uns ist,
genau da an dem Punkt anzusetzen, wir brauchen diese starke Organisationseinheit, damit wir stark werden und bleiben in der Umsetzung unserer Ziele. Das ist für mich eine der wichtigsten Voraussetzungen.
Ja, danke. Und wir fragen, was ist mit dem Mitgliedsantrag, das schneiden wir nachher einfach aus dem Flug raus. Aus! Mit Blick auf Schuhe würde ich gerne jetzt öffnen. Habt ihr Fragen an die drei? Oder